habe doch die Verantwortung über 20 Leute. Dass 20 Leute Geld verdienen und 20 Leute ihre Familien ernähren. Wir haben auch noch ein paar Folgeaufträge. Hä? Sollen wir die jetzt in den Gulli schmeißen? Oder sollen wir den Leuten sagen, jo, wir sind noch nicht fertig? Oder wie geht das jetzt? Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf!
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag hier beim Baustellen-Podcast. Gehört? Beim besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Ich habe mir hier mal was gegönnt. Acai Red Bull. Tatsächlich gab es nichts anderes Kaltes. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht, denn wir haben jetzt schon 19.15 Uhr.
Und ich bin David war heute Nacht durch.
Ich bin eigentlich schon Koffein. Wie heißt das? Nicht empfindlich, aber sensibel.
No, ein Sensibelchen.
Ein Koffeinsensibelchen.
Sorry.
Was ist denn mit dir los? Geh halt was trinken.
Habe ich schon probiert, geht nicht.
Wie geht nicht? Gut.
Geht nicht.
Jan.
Hi.
Ich hab was, du hast was. Heute wird eine richtig geile Folge.
Okay, hau rein.
Ich bin jetzt.
Themenblock Nummer 1.
Sicherheit oder Sicherheitskonzepte oder Logistikkonzepte auf ausländischen Baustellen, zum Beispiel Irland.
Ja, stimmt.
Was ist dein Thema heute?
Überstunden.
Sehr gut.
Beziehungsweise Stundenerfassung und Überstunden.
Oh, interessant. Möchtest du anfangen?
Nein, wir fangen mit deinem Thema an.
Also, ich bin ja jetzt bei einer neuen Firma. Heißt, ich kriege jetzt ein paar mehr Baustellen zu Gesicht, weil ich war jetzt 1,5 Jahre die ganze Zeit auf einer Baustelle und hatte da eigentlich genug zu tun. Jetzt bin ich bei einem Unternehmen, was einfach kleinere Maschinen verleiht. Dementsprechend habe ich einfach viele kleinere Aufträge, was die Summe angeht. Das heißt nicht, dass die, also klar, an die Baustelle, wo ich jetzt war, kommt keine Baustelle Europas irgendwie so ran von der Größe oder vom Bauvolumen, aber ich war jetzt auf ein paar Baustellen im Raum Frankfurt, die eine irländische Firma betreibt. Und zwar handelt es sich um Rechenzentren. Also ich wusste gar nicht, dass Frankfurt oder die Rhein-Main-Region so der Knotenpunkt ist für die Datentrassen hier in Europa oder dass Frankfurt so ein Rechenzentrum Hochburg wird in den nächsten Jahren und hier alles so ein bisschen zusammenläuft wie beim Flughafen. Das passiert jetzt auch mit den Daten. Jedenfalls sind quasi der Bauherr oder der Bauträger ist irländisch, dementsprechend.
Irisch.
Und dementsprechend wird auch das irische Konzept auf der Baustelle gemacht. Und ich habe schon von.
Wie sieht das denn aus?
Ich habe schon von meiner alten Firma oft gehört, okay, Irland und England, die sind halt viel strikter, was so Sicherheitsvorkehrungen angeht und so, die sind da viel krasser unterwegs. Und es war so, ich musste erstmal, bevor ich auf die Baustelle darf, habe ich einen Link zugeschickt bekommen und musste erstmal mir so eine Präsentation durchlesen. Am Ende der Präsentation musste ich ein Quiz machen und musste, ich glaube, 65% der Fragen richtig beantworten, um überhaupt Zutritt auf die Baustelle zu bekommen.
Was heißt denn Zutritt auf die Baustelle? Kannst du dann nur irgendwie über einen zentralen Eingang rein? Oder?
Genau, aber das war ja bei der anderen Baustelle in Frankfurt auch so. Also die Baustelle ist komplett abgesperrt, es gibt Drehkreuze und du brauchst eben so wie so Scheckkarten, also so Scheckkarten, große Ausweise, Baustellenausweise. Hast du nichts zu trinken, mein Schatz?
Ich habe schon zweimal was getrunken, das hilft nicht.
Das nervt halt.
Ja, Entschuldigung.
Jedenfalls kommst du auf die Baustelle nur über Drehkreuz. Also klar, kannst du auch anders auf die Baustelle, wenn du es drauf auslegst, aber es gibt halt Drehkreuze, Schranken und so kriegst du Zutritt auf die Baustelle.
Du kommst anders auf die Baustelle. Was heißt denn, du kommst anders
ja,
auf die
du kannst natürlich über einen Zaun. Du kannst natürlich über einen Zaun klickern.
Ja, wichtig ist doch, dass da ein zentraler Eingang ist, wo jemand aufpasst, dass nicht irgendjemand reinläuft.
Ganz genau, da hockt ein Security-Typ, Security. Da kannst du auch die Besucher anmelden. Aber das war jetzt gar nicht so neu für mich.
Ja.
Dann dieses Quiz. Nach dem Quiz, wenn du bestanden hast, hast du so ein Zertifikat bekommen.
Hast du denn bestanden?
Natürlich. Mit dem Zertifikat musstest du quasi dich erstmal bei dem HSE bewerben, Heels and Security Environment, was weiß ich. Naja, nicht bewerben, sondern du musstest hingehen, zeigen, du hast das Zertifikat. Dann durftest du auf die Baustelle, aber bevor du dann richtig auf die Baustelle konntest oder da arbeiten konntest, musstest du noch so eine eineinhalbstündige oder einstündige Präsentation dir vom irischen Sigico anhören.
Das heißt, der ist immer permanent vor Ort, oder was? Oder gibt es da so Zeiten,
wo... Der ist permanent vor Ort und der macht dreimal die oder jeden Tag außer freitags diese Einweisung. Aha. Jeden Morgen von 8 bis 9.
Ja, krass.
So habe ich es verstanden. Diese Einweisung, da wurden halt so Sachen besprochen von, was sind die größten Gefahren auf der Baustelle, wie verhält man sich auf der Baustelle. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass auf den Baustellen gibt es klar definierte Fußgängerwege, klar definierte Baustraßen. Und die Fußgängerwege waren tatsächlich mit Barken oder so, wie du kennst es doch bestimmt eher von so Baustellen, Autobahnbaustellen, dass so Beton, so kleine Betonwände, sage ich jetzt mal, Leitwände da aufgestellt waren. Und da dürfen dann die Fußgänger laufen. Und einerseits ist es total aufwendig, andererseits finde ich das aber total sinnvoll. Also zum Beispiel in diesem Sigico-Präsentation war halt auch so, da gibt es so eine Regel, es liegt nichts auf dem Boden rum. Also theoretisch darf auf dem Boden kein Material gelagert sein. Also klar, Paletten und so schon, aber du darfst keine Rohre, keine Stangen oder keine Sachen einfach so auf den Boden hinlegen und sagen, okay, das ist jetzt mein Lagerplatz. Jeder kriegt so seinen Lagerplatz zugeordnet, mit Regalen, wie auch immer. Beim Ausbau war ich jetzt nicht drin. Aber ich fand es halt schon alleine interessant, dass alle Helm tragen, alle tragen eine Schutzbrille. Sobald es einer nicht macht, pfeift dem gleich einer hinterher und weist ihn darauf hin. Ich meine, das sollte ja auf deutschen Baustellen eigentlich auch der Fall sein. Aber dass überall diese Wege sind, dass sich auch fast alle dran halten. Also ich war positiv beeindruckt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es halt ein ganz schöner Bürokratieakt ist. Und dann gibt es halt so ein System, es gibt gelbe und rote Karten. Wenn du halt erwischt wirst, kannst du eine gelbe Karte bekommen. Wenn du bei einem schwerwiegenden Fall erwischt wirst, dann kannst du eine rote Karte bekommen. Das heißt, du musst sofort für diesen Tag die Baustelle verlassen und musst am nächsten Tag diese Sicherheitseinweisung wieder machen. Wenn du zwei rote Karten hast, dann darfst du nicht mehr auf...
Keine Sperrung.
Ja, irgendwie, da gibt es halt so gewisse Regelungen und dann darfst du halt gar nicht mehr auf die Baustelle. Und da ist halt sowas, okay, also ich meine, das ist wie bei uns auch. Leiter nur im allerschlimmsten Notfall benutzen. Wenn es geht, ein Rollgerüst benutzen. So Sachen halt.
Ja, faszinierend. Aber es funktioniert halt nur auf großen Baustellen in dem Maßstab, gell?
Ja, das glaube ich. Ja, schon, natürlich. Also ich weiß nicht, inwieweit es halt auf so Einfamilienhausbaustellen oder Reihenhausbaustellen in Irland funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, aber...
Nein, da wird der Maßstab ein ganz anderer sein. Wobei man auch immer sagen muss, wie viele verschiedene Gewerke tauchen gleichzeitig auf einer Baustelle auf. Das ist immer so ein maßgebender Faktor, wie es mit der Koordination auch ist.
Also ja. Und weißt du, was das Allergeilste ist? Ja. Dann gehst du auf die Toilette und an jedem Pissoir hängt eine Tabelle mit verschiedenen Gelbtönen. Und da steht dann halt, da steht dann halt, hey, wenn du durchsichtiges Pipi hast, dann bist du hydriert. Wenn es leicht gelblich ist, solltest du dir überlegen, ein Glas Wasser zu trinken. Wenn es in den Rotstich geht, dann musst du sofort ein Liter Wasser trinken. Also selbst an jedem Pissoir hängt so ein Schild, hier achtet darauf, genug zu trinken. So und so sollte gesundes Pipi aussehen. Selbst, also da ist halt alles ins kleinste Detail durchdacht.
Ja, es wäre mal interessant zu wissen, wie es an anderen Baustellen ist, also an anderen irischen Baustellen. Ob das jetzt vielleicht auch noch so eine Vorzeigebaustelle ist?
Ich habe gehört.
Das rührt, gell?
Also ganz, vielleicht kennt sich ein Zuhörer da krasser aus. Ich weiß nur, weil halt meine andere Firma halt viel in England unterwegs war. Mhm. Es gibt halt irgend so eine Staatsgewalt, sage ich jetzt mal, wie halt die dafür zuständig ist, dass die Baustellen sicher ablaufen. Ja. Und die sind verbeamtet, die Leute, wie bei uns früher der TÜV oder wie bei uns, keine Ahnung, die Polizei. Sowas gibt es da als Sigico für die Baustellen. Und die geben die Regeln vor, wie große Baustellen zu laufen haben. Und wenn da Verstöße sind, dann wird halt jeder zur Kasse gebeten. Und die haben sogar das Recht, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die haben sogar das Recht, Leute zu verhaften und mitzunehmen in Handschellen und halt zu ermitteln. Das sind wie halt so, also in England, in Deutschland jetzt nicht, ne?
Baustellen-Sheriff.
Genau. Die sind auch dort wohl gehasst. Da geht natürlich halt auch sau viel Kohle drauf, ne, denke ich mir. Aber
wenn du da einen Mann stehen hast, der den ganzen Tag da ist.
Ja, das ist ja nicht nur ein Mann, da ist ja ein ganzes Konzept dahinter.
Ja, es ist immer die Frage, wie viel Gewerke, wie viele verschiedene Firmen, wie viele verschiedene Personen gleichzeitig auf der Baustelle sind. Ich meine, wir haben es ja auch in Deutschland, dass Baustellen, die nicht länger als 30 Tage gehen oder nicht mehr als 20 oder oder nicht mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig da arbeiten, dann musst du ja keine Vorankündigung machen, dann ist der Siegeko ja auch irgendwie nicht ganz erforderlich. Also gibt es ja dann so Abstufungen.
Ja.
Und das ist halt auch schon wieder eine Baustellengröße wahrscheinlich, wo so einer permanent abgestellt ist mit Einlasskontrolle und so. Das ist dann auch schon wieder eine ganz andere Hausnummer als die 0815 Baustelle.
Ja, ja, natürlich. Also das sind schon größere Bauvorhaben. Das ist klar.
Ja. Aber ich meine, das ist ja cool, wenn es da also ein Konzept auch schon gibt. Das kannst du ja von Baustelle zu Baustelle auch übertragen. Also es ist ja wirklich so eine Sache, du musst es einmal vorbereiten.
Ja, genau.
Und brauchst halt jemanden, der das halt auch kontrolliert, nachprüft, der halt hinten dran hängt und den Leuten auf die Finger klopft.
Trotzdem brauchst du halt dein Team, was das halt umsetzt und so, ne?
Ich finde es aber eine coole Sache. Also ich finde das tatsächlich oft in Deutschland so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du so bisher auch vielleicht bei deiner ersten Tätigkeit so mitbekommen hast.
Also ich war echt überrascht, weil die Baustelle, die war sauber, die war ordentlich und sogar im Gebäude waren halt Putzkolonnen, die halt mal einen fertigen Estrich abgesaugt haben. Und das war nicht die Estrichleger und auch nicht die Bodenverleger, ja? Sondern da wird echt drauf geachtet, okay, Staub wird minimiert, es gibt jemanden, der sich darum kümmert, Ordnung gehalten zu werden. Das wird natürlich dann wahrscheinlich irgendwie umgeschlagen und jedes Gewerk muss halt irgendeine Gebühr bezahlen wahrscheinlich, wie halt in Deutschland auch irgendwie, dass die Wasser-, Strom- und Entsorgungskosten, die finden sich ja irgendwie wieder. Oder die werden dann verteilt auf
ja,
die Gewerke.
Gut, du kannst im Zweifel sagst du ja auch, okay, ich baue hier etwas, ich nehme Geld in die Hand und so gewisse Sachen, da kümmere ich mich selbst
drum. Genau.
Und weiß, was dann Sache ist. Ganz oft ist es ja bei uns so, dass dann einfach auf die Unternehmer so das einfach abgewälzt wird, im Sinne von, ja, hier wurde was verursacht, bitte wegräumen. Und dann fühlt sich aber keiner verantwortlich dafür. Oder derjenige, der es verantwortlich hinterlassen hat, der ist auch schon wieder weggerückt und ist gar nicht mehr da. Und dadurch kommt, glaube ich, auch erst das ganze Chaos, weil einfach niemand da ist, der so permanent nachvollziehen kann, wer da ist, was da passiert, wer welchen Dreck verursacht hat, wer welche Unsicherheit vielleicht verursacht hat.
Ja.
Und wenn du das halt in der Hand hast und wenn du das selbst nachkontrollierst, dann ist eine ganz andere Herangehensweise ja schon fast.
Ja. Klar.
Ich finde bei uns tatsächlich in Deutschland oft einfach viel zu stiefmütterlich behandelt, weil normalerweise musst du ja wirklich dann auch jemanden haben, der da regelmäßig guckt, auch die Gewerke so ein bisschen koordiniert. Und ich nehme es meistens eher so wahr, dass dann die Gewerke sich gegenseitig oder miteinander selbst koordinieren.
Also ganz ehrlich, ich war bei meiner allerersten Tätigkeit, haben wir ein Bauvorhaben gebaut, Größenordnung zwischen 30, 40 Millionen. Ne? Mhm. Neubau, Sanierung und Neubau. Also es waren zwei Neubaugebäude und eine Sanierung. Für alles war ein Sigico zuständig oder ein Sigico-Büro. Mhm. Und der ist halt auf die Baustelle gekommen, jede Woche oder alle zwei Wochen, hat seine Runde gedreht, hat drei Bilder gemacht, hat ein Protokoll geschrieben, hat es verschickt. An sich jetzt mal nicht schlecht. Andererseits waren alle froh, weil es keinen Stress gab. Aber ich habe ihm dreimal gesagt, hey, hör zu, der Bauleiter, den du in deinem E-Mail-Verteiler hast, den gibt es nicht mehr. Bitte tu den Bauleiter rein. Der Punkt im Protokoll, der ist schon abgearbeitet. Weißt du, und das hat 4 Protokolle lang gedauert, bis er das halt eingepflegt hat. Dementsprechend weißt du, wie aktuell, also dann pflegt so ein Typ nicht das Protokoll, sondern ja, er fügt
das,
immer seine...
Was ist das auch für eine Kontrolle, wo einmal die Woche jemand vorbeikommt? Also ich habe es ganz oft erlebt, dass die auch immer an den gleichen Tagen dann kommen.
Ja, ja, genau. Also ich wusste immer donnerstags dann nachmittags.
So, ja, genau. Und dann, ja, da sind garantiert nicht alle drauf vorbereitet.
Ja. Andererseits, warum sind Gewerke halt so, dass sie wissen, okay, wenn der Sigiko kommt, dann das und das. Das dürfte ja eigentlich auch nicht sein, ne?
Ja, eben. Das ist ja genau das Problem. Also eigentlich muss es der... Ich meine, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Weil ich versuche den Sigiko auch immer als eine unterstützende
klar.
Partei zu begreifen. Weil wir sind halt, behaupte ich mal, ganz gut aufgestellt. Wir haben immer eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort. Wir haben die Unterlagen vor Ort. Wir unterweisen unsere Leute regelmäßig. Ja. Also ich glaube, wir sind da einigermaßen gut aufgestellt. Und insofern begreife ich den ja auch eher als Unterstützung, als Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann.
Ja.
Aber auf ganz vielen Baustellen ist halt wirklich nur halt einfach vergeben. Also da kommt dann halt jemand einmal die Woche vorbei oder alle 2 Wochen, wie du sagst, macht sein Protokoll und gut. Und wenn mir was ganz Gravierendes ist, wird es mal ins Protokoll aufgenommen.
Ja. Das ist halt wirklich so.
Deswegen. Ja, ist das so ein Konzept. Ich meine, das sind ja auch genauso Sachen, die man sich eigentlich überlegen sollte im Zuge der Gefährdungsbeurteilung. Wo sind meine Verkehrswege? Was habe ich für diesmal baustellenspezifische Besonderheiten? Was für Gefährdungen können auftreten? Wie kann ich diese Gefährdung abstellen? Und eine ganz große Gefährdung ist ja immer verschiedene Gewerke, die auf der gleichen Fläche arbeiten. Sehen und gesehen werden.
Ja, und zum Beispiel dort auf der Baustelle, wenn da einer mit dem Hubsteiger gearbeitet hat, auch wenn es nur so ein kleines Ding ist, was 2 Meter gehoben hat, er hat außenrum Baken gestellt. Dass keiner irgendwie in den Bereich kommen kann, wo er dann absenkt und irgendwas quetscht.
Ja.
Und das sind so Sachen, wo ich denke, ja, so sollte es eigentlich laufen und nicht mal eben schnell, ich hüpfe in eine Grube und ich setze jetzt den Verbau da nicht rein, weil dauert mich ja 15 Minuten. Oder dauert halt 15 Minuten, sondern da ist es halt gesetzt, da wird es gemacht und wenn es nicht gemacht wird, wird es halt geahndet. So, und dann ist
Und die Spielregeln sind für alle klar und für alle gleich.
Genau.
Das heißt, da kann noch keiner sagen, ja.
Ja, wusste ich nicht oder was weiß ich. Genau, so ist es.
Wusste ich nicht.
Andererseits, was mich jetzt interessieren würde, also in England ist es tatsächlich noch krasser und zwar kannst du für jeden Scheiß so eine Art Schein machen. Also wenn du eine elektrische Ameise oder einen Hubwagen auf der Baustelle bewegen musst, dann musst du halt für, weiß ich nicht, 20 Pound so einen Schein machen, auch bei diesem Department und dann machst du halt quasi so eine Unterweisung, dass du das benutzen darfst. Also ich habe gehört, da machst du sogar Unterweisungen, wie man Atemschutz zu tragen hat. Also das ist dann halt so das andere Extrem, ne? Und oder da, ich habe mir sagen lassen, in England gibt es sogar so Wärter, die stehen auf der Baustelle oder sitzen an so einer Kreuzung, wo so halt ein paar Fußwege sich kreuzen und die achten wirklich darauf, dass Leute die Fußwege nicht verlassen. Wieso halt so Wegwärter. So das ist dann halt wieder so das komplett andere Extrem, was total überspitzt ist, ne? Oder was halt. Und dann habe ich mich gefragt, passieren denn dann auf solchen Baustellen signifikant weniger Unfälle? Das wäre ja jetzt mal interessant, ob dieser ganze, der ganze Aufwand, den man betreibt, ob sich das denn wirklich in der Sicherheit widerspiegelt.
Ja, man muss ja, also das ist ja...
Ja, weiß ich nicht, ob es da Studien zu gibt. Also klar, der logische Mensch... Ja,
aber warum, also was wäre die Aussage? Oder was wäre die Erwartung? Ich sperre mehr ab, ich zeige mehr Gefährdungsstellen an. Allein dadurch vermeidest du ja auch schon Begegnungen.
Ja, klar. Also logischerweise müsste es ja auch viel weniger Unfälle geben. Definitiv
da sein. Dann ist die Frage, wie groß ist dieser Einfluss, wobei das ja eigentlich auch so ein No-Brainer ist.
Ja, das stimmt.
In dem Moment, wo ich weniger Probleme habe, lohnt sich das ja schon. Klar, der Aufwand darf jetzt nicht zu hoch werden. Weil dann spiegelt sich irgendwann die Kosten halt wieder. Gell?
Ja, weil ich habe mir dann sagen lassen, okay, das ist halt so ein bisschen wie in Amerika, der Auftraggeber versucht alles so zu regeln, damit, wenn ein Unfall passiert, man nicht verklagt werden kann. Mhm. Weil da gibt es, also in England gibt es, glaube ich, nicht so etwas wie eine BG. Und wenn ein Unfall passiert, dann war das oder ist es oft so, dass halt der Verletzte halt oft die Baustelle oder den Träger verklagt, weil es ja unsicher ist. Und ich glaube, deswegen ist es halt in England so, dass die das halt so alles auf die Spitze treiben, dass du jeden Pups unterschreiben musst, dass du, wenn du flexst, muss da halt so ein Feuerwächter dabei stehen und halt mit einem Feuerlöscher dabei stehen. Und selbst wenn du nicht mehr flexst, muss er noch eine halbe Stunde da stehen bleiben, ob halt nicht ein Feuer entfacht. Ne? So Sachen.
Echt gut.
Ja. Auf manchen Baustellen schon.
Das ist heftig.
Also wenn du halt irgendwie so Schneidearbeiten mit Funkenflug hast, musst du die anmelden, dann kommt jemand, der überwacht das und...
Ja gut, passiert schnell, gell?
Ja.
Irgendwie in der Nähe von einem trockenen Gras gestanden, dann reichen ein paar Funken schon, dass das Gras anfängt zu brennen. Ne?
Ja, also ich glaube eher, dass es dann bei so Innenausbauten ist oder bei so größeren Baustellen.
Das war jetzt nur das Vergleichsbild, was ich kenne. Ja, aber ich finde tatsächlich, man könnte da in Deutschland definitiv mehr tun.
Also ich war beeindruckt. Andererseits glaube ich, extrem viel Bürokratie und Papierkram, wo man sich halt überlegen muss, okay, ist es dann, also rechnet sich dann noch der Zuschlag?
Ich sagen muss, wenn ich sowas strukturiert vorbereite, dann wiederholt sich ja ganz viel.
Ja, das stimmt.
Also so dieses prinzipielle Eingangskontrolle, der Lehrgang, die Gefährdung, die auftauchen, also das ist ja alles ein Hochbauprojekt, klar, alles Unikate, alles eigene Projekte, aber ein Hochbauprojekt, die gleichen sich ja schon relativ stark. Das, was sich unterscheidet, sind dann so Sachen wie die verschiedenen Wege, die in dem Fall da sind, vielleicht die Bauzustände, die sich ein bisschen unterscheiden. Aber du bereitest ja einmal was vor und das kannst du ja dann annähernd übertragen auf weitere Bauvorhaben.
Ja. Ja, klar.
Wenn du das standardisierst, dass wirklich jede Firma, jedes Bauvorhaben so eine gewisse Vorgabe bekommt, dann ist das ja auch handelbar. Das Ding wird ja nur dann ätzend, wenn jeder das Rad neu erfinden muss.
Ich glaube, die sind halt auch viel stärker unterwegs, was so Lean-Management angeht. Das war auch so ein Teil dieser Sicherheitsunterweisung, dass man halt darauf achten soll, halt diese, ich weiß jetzt die Fachbegriffe nicht, aber beim Lean halt diese verschwenderischen Sachen zu minimieren, ne?
Mhm.
Ich glaube, dass da halt England viel weiter ist. Aber.
Nee, ist eine coole Idee.
Ich werde mehr berichten, wenn ich mehr erlebe. Mhm. Überstunden.
Erfasst du deine Stunden?
Nein.
Ich habe jetzt mal angefangen, so für mich meine Stunden zu erfassen.
Mhm. Auf Papier, auf einer Excel-Liste oder wie?
Mit einer App.
Mhm.
Stempeluhr 2.1. Und versuche das mal so ein bisschen zu verfolgen, wann ich wo bin, wie viel ich gearbeitet habe und so weiter.
Ja.
Im Zuge, wo ich das ganze Ding eingerichtet habe, kann man ganz viel einstellen, kann auch angeben, Sollstundenzeiten und so weiter.
Mhm.
Jetzt bin ich im klassischen Tiefbauunternehmen, da ist es ja meistens oder fast immer so, dass montags bis donnerstags ein bisschen mehr gearbeitet wird und dafür der Freitag kürzer ausfällt.
Für die Gewerblichen, ja.
Ja, genau. Dann habe ich in dem Zuge aber, ja, für uns auch,
Aber klappt es denn, dass du freitags früh...
Noch dazu.
Genau.
Und in dem Zuge habe ich auch mal in den Vertrag nochmal reingeschaut, weil ganz oft hat man diese Klauseln am Anfang drüber gesprochen vom Podcast.
10%.
Mit dem Vertrag sind Überstunden abgegolten, beziehungsweise wie Tarifvertrag 10% abgegolten. Bei mir sind es irgendwie 5 Stunden, die mit abgegolten sind. Mhm. Alles darüber hinausgehen, das anzuordnen und mit Freizeit auszugleichen. Irgendwie so.
Ja.
Jetzt sind das da theoretisch 45 Stunden, die du mit dem Vertrag schuldest.
44.
44, Entschuldigung. Mhm. Und wenn man die dann so verteilt über den Tag, das ist schon bemerkenswert viel, finde ich. Wenn du dann noch ein bisschen Arbeitsweg hast, weil Arbeitsweg ist ja keine Arbeitszeit.
Außer du fährst direkt auf die Baustelle.
Also du fährst direkt auf die Baustelle, wobei da wahrscheinlich ein oder andere Chef wahrscheinlich auch was anderes sagt.
Naja, aber es ist gesetzlich geregelt. Also ja. Wo sind wir denn jetzt? Was erwartet wird oder was gesetzlich geregelt ist?
Ja, aber du weißt ja, wie es in Firmen läuft. Da bleibt es ja auch oft nicht bei den...
Nein, aber wie erfasst du jetzt deine Stunde?
4 Stunden. Also ich erfasse tatsächlich separat meine Arbeitswege und die Stunden, die ich tatsächlich gearbeitet habe.
Weil theoretisch, wenn du von zu Hause ins Büro fährst, das ist Arbeitsweg, also wird nicht bezahlt. Aber wenn du von zu Hause auf eine Baustelle fährst, ist eigentlich
ja,
Arbeitszeit.
Aber sind das ja sehr dehnbare Sachen. Ja? Jetzt fährst du mit deinem Auto zu einer Baustelle in der Nähe der Firma.
Ja, Arbeitszeit. Du hast
morgens mal kurz vorbeigeschaut. Ja, genau. Aber jetzt
fertig.
Kannst du das so drehen und wenden, wie du es möchtest und hast auf einmal alle Arbeitswege plötzlich Dienstzeiten. Gell? Das meine ich damit. Also das ist ja nicht ganz einfach zu trennen.
Es ist einfach zu trennen. Die Frage ist, wie asozial will man es treiben?
Ja, sage ich ja. Ist nicht einfach zu trennen.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst.
Die Frage ist aber, wie spielt dein Chef mit? Dein Chef sagt im Zweifel so.
Ja, aber du wirst doch. Bitte als Erstes in die Firma. Du wirst doch eh nicht. Ja, kann er ja machen. Aber du wirst ja eh nicht nach Stunden bezahlt, oder? Also, am Ende ist ja für uns scheißegal.
Ja, von daher ist für die Erfassung auch egal.
Ja, genau. Warum machst du das?
Ich erfasse meine Arbeitszeit.
Okay. Ah, nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, das ist gut. Dabei ist mir halt aufgefallen, da geht halt ultra viel Zeit einfach in der Woche flöten. Allein schon durch diese Arbeitszeit und diese 5 Stunden, das ist ja gar nicht so wenig. Also wenn man das hochrechnet, normalerweise, ich muss mal meinen Spickzettel holen, wenn ich von den 40 Stunden die Woche ausgehe, wären das ja, sagen wir mal, verkürzen den Freitag auf 6 Stunden, wären das ja noch 8,5 Stunden dann für die übrigen Tage, um auf die 8 Stunden Durchschnitt zu kommen. Das würde ja bedeuten, ich arbeite regulär von, gut, das ist immer die Frage, wann man anfängt, gell?
Ja, sagen wir mal 7 Uhr.
Ja, also 8,5 Stunden, genau, dann machst du 9,5 draus, weil du machst ja noch eine Stunde Mittagspause. Und dann arbeitest du von 7 Uhr bis 16:30. Ja. Und dann bist du noch nicht nach Hause gefahren, bist noch nicht zur Arbeit gefahren.
Ja.
Und jetzt habe ich mir so überlegt, das ist ja, also dieser Tarifvertrag, der sieht das ja automatisch vor. Das heißt, der sieht ja auch das gehaltstechnisch schon vor. Also eigentlich ist ja mit diesem Gehalt tatsächlich auch dieses höhere Gehalt rechtfertigt dann diese Überstunden. Aber wie absurd ist das eigentlich, dass wir davon ausgehen, dass man Überstunden machen muss und dass der Tarifvertrag schon darauf ausgelegt ist, Überstunden zu machen. Also sollte nicht normalerweise das Ziel sein, dass die Leute die gesetzliche Arbeitszeit einhalten, dann müsste ich ja davon ausgehen, dass ich nur 40 Stunden arbeite. Das heißt, die Arbeitszeit sollte ja nach Möglichkeit auf 40 Stunden reduziert werden. In dem Moment, wo ich ja nach Tarifvertrag schon sage, hier, so und so viele Stunden sind mit dem Arbeitsvertrag normalerweise abgegolten und die Firmen das reinschreiben, hast du ja schon so eine Intention, dass die Leute prinzipiell Überstunden machen sollten. Das heißt, auch regulär mit ihrem Gehalt automatisch ja auch schon mehr Arbeit vorgesehen ist.
Ich glaube nicht, dass die...
Wir gehen also davon aus, dass man mehr arbeiten sollte als 40 Stunden in der Baubranche. Oder ist das als Ausgleich zu verstehen für Zeiten, wo weniger los ist auf dem Bau? Wie früher halt ja üblich war. Im Winter weniger als im Sommer.
Also ich glaube, es ist eher so zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer macht diese Tarifverträge.
Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter.
So, und ich glaube nicht, dass Arbeitgebervertreter, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie sowas ausgehandelt wird. Aber du könntest ja
auch. Nee, ich auch nicht. Ich bin nur so drüber gestolpert, wo ich dann so dachte, so, Also so 40-Stunden-Woche ist ja schon eine okay Sache, sag ich mal. Das kann man schon arbeiten, kein Thema. Bei 44 Stunden denkst du schon so, oh ja, wenn du dann noch einen relativ weiten Weg hast, dann ist das schon, ich meine, dann landest du ruckzuck bei 50 Stunden die Woche, die du unterwegs bist. Und da bleibt in der Woche nicht viel Freizeit.
Ja, das ist korrekt.
Muss man mal so realistisch sagen. Und ich meine, es ist ja so vorgesehen sogar, irgendwo. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, klar.
Schwer zu beschreiben, aber ja.
Aber das ist ja auch nicht darauf ausgelegt, dass du jetzt jede Woche 44 Stunden arbeitest.
Ist das so?
Kannst du, ja. Also jetzt mal unter uns. Du arbeitest jetzt vier Monate im Schnitt 48 Stunden die Woche, ja? Oder sagen wir 50. Jetzt rechnet man so keine Arbeit, dieses Arbeitsweg oder Dienstweg jetzt fair gerechnet und du kommst auf 50 Stunden, weil du irgendwie dreimal die Woche jetzt nicht direkt zum Büro fährst, sondern erst auf Baustelle und dann kommen ja schon einige Stunden zusammen. Jetzt gehst du zu deinem Arbeitgeber und sagst du, ich habe jetzt fünf Monate lang so im Schnitt 50 Stunden gearbeitet. Das ist über den 10%. Was würde denn dein Arbeitgeber machen? Der würde ja nicht Geld in die Hand drücken.
Ja, vor allem weiß das mal nach, dass du das getan hast.
Richtig.
Und ist dann die Frage, normalerweise muss ja der Arbeitgeber dir auch Überstunden anordnen.
Ja genau, im Zweifel sagt er, habe ich dir nicht angeordnet. Guck, wo du bleibst.
Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind in einer Hierarchieebene,
ja, eben. Mal,
wo eine gewisse Verantwortung mit einhergeht, wo man eine gewisse Führungsposition auch innehat. Von daher ist das alles ja nicht so 100% auch anwendbar auf die.
Ja, genau.
Ja. Also deine Arbeit wird ja nicht weniger, nur weil du weniger Stunden machst, und deine Arbeit wird auch nicht weniger, nur weil du mehr Stunden machst. Also du hast einfach deine Baustellen und die musst du halt im Griff haben.
Deswegen, also.
Aber ich finde halt, dieser Gedanke, der dann aufgekommen ist, so, also irgendwie sieht ja der ganze Tarifvertrag und dieses ganze Konstrukt sieht ja einfach schon.
Ja, aber das steht doch nicht im Tarifvertrag, das steht doch in deinem Vertrag.
Im Tarifvertrag ist das auch drin, oder irre ich mich?
Ich weiß nicht. Ich meine, ich hatte noch nie einen Tarifvertrag, es stand immer nur, es ist an den Tarifvertrag angelehnt.
Das war nett. Bundesrahmenvertrag.
Also ich glaube einfach, das steht drin, weil es genügend Leute gibt, die dann halt rummosern, sobald die drei Überstunden gemacht haben. Keine Ahnung.
Das ist jetzt für gewerbliches Personal.
Ja, da ist es nochmal was ganz anderes. Die werden ja eh nach Stunde bezahlt. Ich kenne einen, der hat von Grunde aus 43 Stunden im Vertrag als Arbeitspensum. Auch 43.
Hui.
Ich glaube, das ist das Maximum, was du machen darfst. Offiziell.
Das ist aber auch nicht so nett.
In Holland sind super viele auf 37,5 angestellt. Also, und das gilt als voll dann.
Ja, das soll ich schon mal rausfinden. Das habe ich irgendwie mal gedacht, weil ich das mal gehört hatte. So Hörensagen.
Ja, also in meinem Vertrag steht es, in deinem wird es stehen, aber.
In den meisten Verträgen. Ja, in den meisten Verträgen stand es ja immer drin.
Ja, ich kenne das auch so. Wenn
es im Freundeskreis ist, ist es ja immer so, dass das so ungefähr ist.
Aber ob das der Tarifvertrag jetzt vorsieht, weiß ich nicht. Oder ob das einfach so ein ungeschriebenes Gesetz der Baubranche ist. Aber ich glaube, das gibt es auch in anderen Branchen.
Überstunden werden gemacht, Punkt.
Ich meine, was ich mal gemacht habe, ich habe halt gesagt, okay, hey, hört zu, in den nächsten 3 Monaten wird's, weiß ich, dass mehr Arbeit kommt. Wenn ihr wollt, dass ich die Überstunden mache, dann müssen wir uns einigen, weil für mein normales Gehalt werde ich es nicht machen. Und dann haben wir halt uns auch geeinigt.
In Davids Verträgen sind die Überstunden nicht mit inkludiert.
Ja, bei dir doch auch nicht, oder? Verstehe ich jetzt nicht.
Das klingt, als ob du das immer aushandelst.
Nein, aber es war halt, wir haben halt was abgebaut und da war halt ersichtlich, dass wir das nachts machen mussten, aber ich habe ja trotzdem tagsüber gearbeitet. Mhm. Und dann hatte ich halt eine, keine Ahnung, 65-Stunden-Woche, halt, aber über halt einen längeren Zeitraum. Und da habe ich gesagt, hier, das hätte ich halt gerne auch fair vergütet.
Ja gut, wenn man so einen klaren Punkt vorher hat.
Genau.
Meistens gibt es ja dann auch Ausgleichstage oder sowas.
Ja, genau. Und dann hat man sich halt geeinigt, hier, du kriegst 3 unbezahlte Urlaubstage direkt danach und...
Was?
Hä? 3.
3 unbezahlte
Nein.
David,
3.
Ich glaube, du hast dich übers Ohr hauen lassen.
3 extra Urlaubstage. Hast du noch was?
Ich find's auch immer schwer, diesen scheiß Tarifvertrag zu finden.
Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Jetzt habe ich es vergessen.
Ja.
Oder die Zuhörer wollte ich auch was fragen. Jetzt habe ich es auch vergessen. Ah, ich war...
Hat jemand Aufträge für euch?
Ich war die Woche auf der Zeugnisvergabe meines kleinen Bruders. Der hat sein Fachabi gemacht. Und dann hat die Schule einen ehemaligen Absolventen eingeladen, um quasi so ein bisschen zu referieren, was man mit dem Fachabi halt so alles erreichen kann. Ne?
Ja.
Da hat er erstmal hat er den Mathelehrer gedisst, seinen früheren, weil er sagte, ich bin dann auf die Uni gegangen und habe kläglich versagt, weil ich nicht gut vorbereitet wurde. Dann hat er so ein bisschen über die TU Darmstadt hergezogen. Dass da ja eh ausgesiebt wird und dass man doch lieber an die FH gehen soll. Oder an die HDA, an die Hochschule, weil man da ja ein bisschen besser drauf vorbereitet ist. Dann hat sich natürlich herausgestellt, dass er Mitarbeiter der Darmstädter Hochschule ist, wo ich dachte, was ein Move, ne? Und warte, was wollte ich sagen? Ja, und dann hat er gesagt, oh ja, mittlerweile... So Einstiegsgehälter, wenn ihr nach dem Studium kommt, locker 60.000. Und ich dachte, also wenn sich das in 3 Jahren jetzt so krass verändert hat, ich denke...
Welche Branche?
Bau und Elektrotechnik.
60.000 wären bei 12,5 Gehälter 4,8.
Also als Einstieg fand ich das jetzt, hätte mich damals gefreut. Dachte ich da, ob er da... Hast
du jetzt Master oder Bachelor?
Ja, ich weiß, wahrscheinlich Master. Der hat gesagt, so 60.000, 70.000 ist locker drin und ich dachte so...
Master an einer Fachhochschule. Einstiegsgehalt laut Bautarif 4.650 Euro.
4.650 mal 12.
Mal 12,5.
Wieso 12,5?
58.
Na, dann war er gar nicht so verkehrt. Ja. Dann hat sich das nochmal geändert seit den letzten 4 Jahren.
Naja gut, es gab ja so ein paar Lohnplus. Also der Tarifvertrag, der hat ja nochmal wieder so ein paar Prozent
dazu bekommen. Genau, und das wollte ich dich fragen. Jetzt, weil du gerade 12,5 gesagt hast. Wenn du die Wahl hättest und du hast eine Summe X als Jahresgehalt, würdest du dann lieber 12 Lohngehälter, also diese Summe durch 12 oder lieber zwei, einmal Sommerbonus und einmal Winterbonus bekommen?
Ja, klar, 12.
Okay, weil die Wahl hatte ich jetzt und ich habe auch gesagt, also ich brauche jetzt nicht in irgendwelchen Monaten mehr Geld, ich will einfach jeden Monat dasselbe Geld bekommen, fertig.
Ja, vor allem hast du es tendenziell früher.
Stimmt.
Also du kriegst ja, sonst kriegst du ja praktisch das Geld nach einem halben Jahr und wieder nach einem halben Jahr. Also du sparst ja immer dann praktisch das Geld an, bis du es bekommst.
Ja, hast du auch recht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, nee, ich will das Jahresgehalt und ich will einfach 12 Monatsgelder ohne Weihnachts- und Sommergeld, Urlaubsgeld.
Ich meine, klar, für manche Leute ist das wahrscheinlich gut, weil dann gar nicht erst die Versuchung kommt, das Geld auszugeben.
Ja, komm.
Und dann, wobei, so einen plötzlichen Geldsegen, den haust du dann ja auch irgendwie raus. Ja,
ja, zur Not kaufst du Urlaub und Weihnachtsgeschenke. Also, am Ende ist es eh weg.
Fein Geld keiner aus bei uns.
Okay. Aber wie ist es bei dir?
12,5. Wir kriegen, im Dezember kriegen wir immer noch halt das...
Kann es dann sein, dass du im Dezember in eine höhere Lohnsteuerklasse rutschst? Also jetzt nicht du, sondern kann es passieren, dass man dadurch...
Ja, klar.
Okay.
Ist ja nicht steuerfrei.
Ja, ja, eben.
Ja.
Ja, ich weiß.
Noch ein Nachteil.
Ja, gut, in der Steuererklärung kannst du es dir ja wieder zurückholen.
Ja, außerdem rutschst du so vielleicht im Monat, während des Monats ja, ein bisschen höher.
Das stimmt.
Und dann gibt es ja noch Urlaubsgeld, das wird bei uns immer im Sommer ausgezahlt.
Also kriegst du eigentlich im Sommer und im Winter quasi nicht 12,5, sondern...
Ja.
Okay.
Ja, aber im Sommer, das ist ja Urlaubsgeld, das ist jetzt nicht wie...
Wie ein drittes Gehalt.
Wie ein drittes Gehalt oder so, das ist ja vergleichsweise weniger.
Aber jetzt mein Chef, ne? Einer bei uns hat gekündigt.
Oh, David kommt, einer geht.
Also ja, der ist, also sein letzter Tag war der Freitag und mein erster Tag war der Montag, ne? Also ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Ich habe ihn nur mal kurz gesehen beim Vorstellungsgespräch. Jedenfalls hat er gekündigt, war 5 Jahre da und das habe ich auch noch nie erlebt oder nicht gehört. Der Chef hat ihm nochmal was ausgezahlt, also so ein Inflationsausgleich. Und so einen kleinen Bonus, weil er sagte, dass er 5 Jahre sehr zufrieden mit ihm war.
Das nicht.
Und ich dachte so, Ehrenmann.
Ja, definitiv.
Jeder wird in den Arsch getreten, wenn er geht. Und man kriegt vielleicht einen feuchten Händedruck. Und wenn es hochkommt, noch ein Kärtchen. Und vielleicht sammeln so die... Nee, sammeln auch nicht. Das war eher so für Geburtstage, dass ein Körbchen rumgeht. Und dann hat der Chef von sich aus gesagt, hier hast du ein paar Scheine. Hat mich gefreut. Gut, oder?
Das ist super nett.
Das ist halt einfach menschlich.
Ja. Gut, man sieht dich vielleicht auch wieder, gell?
Genau. Und andererseits denke ich mir, okay, hoffentlich haben das die anderen nicht mitbekommen.
Du meinst, dass die, weil die nichts haben in dem Moment.
Ja, du weißt ja so, wie so der verlorene Sohn. Man geht, wird belohnt, so nach dem Motto.
Das stimmt.
Aber gut.
Biblisch. Ein biblisches Ende dieser Folge.
Wir wünschen euch noch eine schöne, gesegnete Woche. Wenn wir schon in diesen... Du hast damit angefangen.
Ja, stimmt. Nein, bitte. Ich möchte noch ein Gebet sprechen.
Nein. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.
Okay.
Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Niemand was halten!